Also 1. Könige Kapitel 19. Die Bibelkenner unter uns, die wissen gleich, worum es sich handelt. Hier geht es um eine Geschichte des Propheten Elia. Der war ja im Alten Testament ganz wichtig, da taucht häufig einmal auf. Und ich beginne mit Vers 1. Da steht: Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und so legte er sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein heißer Stein, gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Und die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg des Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, und die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Und der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war auch nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam eine Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle, und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Und gehe hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats und Abel Meholah, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und so soll es geschehen. Wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wem das Schwert Jehus entflieht, der soll Elisa töten. Ich habe aber in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Da führt Elia das auf, was Gott eben gesagt hat. Eigentlich wäre es spannend, noch zu lesen, was direkt vorher stattgefunden hat. Denn direkt vorher war ja einer der Höhepunkte des Lebens des Elias gewesen. Also, ich weiß nicht, ob euch diese Geschichte sofort in Erinnerung kommt. Also, das ist eine, an die erinnere ich mich schon aus der Kinderstunde. Das ist ja eine spannende Sache. Da werden zwei Altäre aufgebaut beim Karmel. Und bei dem einen, da sind die Baalspriester, und den ganzen Tag tanzen die da herum und hoffen nun, dass Baal vom Himmel Feuer herunterfallen lässt, um das Opfer auf dem Altar zu entzünden. Und das passiert nicht. Und dann gegen Mittag, dann fangen die noch an, sich Schnitte am Körper beizubringen, um ihren Gott weich zu klopfen, dass er doch jetzt endlich reagiert. Und der Elia fängt an zu spotten über diese Priester. Er sagt dann, ja, euer Gott ist eingeschlafen. Ihr müsst lauter schreien, der hört euch nicht. Der hält Mittagsschlaf. Ja, der macht sich lustig darüber, denn er will damit eigentlich sagen, euren Gott gibt's doch gar nicht. Und einen Gott, den es nicht gibt, der kann auch nicht reagieren. Und dann ist es so, und jetzt kommt es ja drauf an. Oh, manches Mal habe ich mich schon gefragt, wie hätte ich da reagiert? Hätte ich mich vielleicht langsam aus dem Staub gemacht? Jetzt wird es ernst. Dann gegen Abend, Elia betet, und er weiß ja auch nicht, was passiert. Er vertraut nur allein auf Gott. Und er betet einmal, und Feuer fällt vom Himmel, und nicht nur fängt das Opfer an zu brennen, sondern der ganze Altar verbrennt gleich mit. Und das hat er direkt vorher erlebt. Und eigentlich müssen wir sagen, so ein Höhepunkt. Wer so etwas erlebt, der muss sich doch für den Rest seines Lebens nicht mehr fürchten. Gott hat ihm geholfen im Kampf gegen Hunderte, Tausende von Priestern. Das ganze Volk war gegen ihn. Und Gott hat ihm ein Zeichen gegeben, du kannst mir vertrauen. Und was lesen wir dann ein paar Verse später hier zu Eingang des Kapitels 19? Da lesen wir, dass die Isabel, die Frau vom Ahab, vom König Ahab, zu ihrem Mann kommt und sagt, der Elia, war so böse, der ist gegen meine Priester vorgegangen und ich habe den Baal doch so gern als Gott. Und jetzt hat er diese Baalspriester sogar getötet. Das ist doch schlimm. Und dann droht sie an, ich werde diesen Elia genauso töten. Und eigentlich hätte der Elia doch ganz bequem sich zurücklehnen können, oder? Einmal hat es doch geklappt, Gott hat ihn bewahrt, Gott wird ihn doch auch in der Zukunft wieder bewahren. Und hier merken wir, dass Menschen ganz plötzlich in Phasen von Entmutigung und Frustration hineinfallen können, obwohl äußerlich gar kein Anlass dafür ist. Also, naja, gar keiner ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn jemand dir nach dem Leben trachtet und sagt, ich werde dich bis morgen Abend umbringen. Ja, so gut ist schon ein Grund, um ein bisschen beunruhigt zu sein. Right? Aber du bist ja auch nicht Elia und ich auch nicht. Du betest nicht und es fällt Feuer vom Himmel. Das passiert ja auch nicht alle Nase lang. Aber der Elia hat solche Sachen ja erlebt. Und was tut er stattdessen? Da läuft er weg. Da geht er in die Wüste und sagt, Herr, lass mich doch einfach sterben. Zweimal, als Gott dann mit ihm spricht, sagt er ihm sogar, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Alle anderen wollen sowieso nichts von dir wissen. Und hier merken wir, der Elia, der ist gar nicht mehr ganz realistisch. Denn Gott selbst sagt ihm dann ja, wie viele sind denn übrig geblieben? Ehrliche Frage. Wir haben ja gerade miteinander gelesen, ich habe euch vorgelesen, da kam das nämlich vor. Hat einer von den Kindern gut aufgepasst? 7.000. Genau, 7.000. 7.000 sind übrig geblieben und der Elia sagt einfach, ich bin der Einzige. Und das stimmte ja gar nicht. Und da merken wir, seine Bedenken, seine Selbsteinschätzung, die ist gar nicht realistisch. Er meint zu diesem Zeitpunkt wirklich, ich bin der Einzige und es geht mir ja so schlimm und alles ist so schlecht. Und er steigert sich selbst in solch eine Phase der Entmutigung hinein, die irgendwann dann bis in Depression hineinfallen kann. Und das, was wir hier sehen, ist ein typisches Zeichen von Depressionen. Einer, der sich zurückzieht, der sagt, ich will sterben, lasst mich alle in Ruhe, es bringt dir alles nichts mehr, das Leben hat keinen Sinn mehr, obwohl das ja so zum großen Teil alles gar nicht stimmt. Das ist jemand, der will mit keinem Menschen mehr zu tun haben, lässt selbst seinen Diener zurück, der ihm treu gedient hat bis dahin, sagt, ich bleib hier, ich gehe allein in die Wüste und da sterbe ich dann und bittet Gott sogar noch darum, ihn sterben zu lassen. Hier eigentlich ein Mann, der uns ein Vorbild ist als Powerprophet, könnten wir sagen. Als einer, den sonst nichts umschmeißt. Da kann passieren, was will. Und denken wir auch noch vorher daran, der hat ja schon andere Sachen erlebt. Ne? Dann betet er und es bleibt trocken. Und dann betet er wieder und der Regen fällt. Also das ist ja einer, der hat wirklich Sachen mit Gott erlebt. Und wir merken, das muss nicht unbedingt schützen davor, dass wir auch in Entmutigung, in Frustration, in Mutlosigkeit, in Depression hineinfallen. Manches Mal kann es sogar sein, dass gerade wenn wir auf einem Höhepunkt des geistlichen Lebens sind, besonders anfällig sind für Entmutigung, für Depression dabei. Warum? Ja, manchmal, dann ist es so, das ist, wenn man irgendwie so ganz oben schwebt, dann hat man mit der normalen Welt nichts mehr zu tun. Das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, da seid ihr Jesus so nahe, ihr meint, Jesus spricht zu euch durch die Bibel und ihr erlebt Gebetserhörungen und plötzlich kommt ihr dann in die Niederungen des normalen Lebens wieder hinein. Da seid ihr bei dem Kollegen, der euch irgendwie anschnauzt am Morgen, wenn ihr kommt. Und manches Mal kannst du sagen, oh, diese schlimme Welt und ach, am besten gleich weg zu Jesus. Und so ähnlich ist das bei dem Elia auch. Total fertig dabei. Nun, vielleicht liegt es auch daran, dass dann so eine große Zeit der Anspannung war. Er hat diese große Aufgabe bewältigt. Vielleicht selbst diese Anspannung gehabt, wird es klappen oder nicht? Der wusste es ja nicht. Er hatte ja keinen Garantieschein von Gott gehabt mit diesem Brandopfer dabei. Auf jeden Fall, was wir sehen, ist, auch große Männer Gottes, wie der Elia, können in Phasen hineinfallen, wo sie kein Vertrauen mehr auf Gott haben, keinen Glauben mehr haben, wo alles weg zu sein scheint, ihr Optimismus ist weg, sie können einfach nichts mehr tun. Der Elia kämpft ja auch nicht mal. Er hätte ja hingehen können, so sagen, jetzt suche ich doch mal, sind da Leute, die meine Anhänger sind. Ihr habt doch als Volk gerade gesehen, mein Gott ist der Richtige, komm, wir machen Aufstand gegen den Ahab. Wäre auch möglich. Nein, seine Kraft ist weg. Alles ist weg dabei. Und solche Sachen können auch Christen passieren, können auch Menschen passieren, die Gott nachfolgen wollen. Das ist nicht immer ein Zeichen eines Ungläubigen oder eines, der gerade weit weg von Gott ist. Der Elia ist hier in der Nähe Gottes und trotzdem passiert ihm das. Und das kann genauso auch für uns in unserem Leben so sein. Keiner von uns ist generell geschützt und gefeit gegen solche Phasen der Entmutigung, der Frustration, der Mutlosigkeit, der Depression. Meistens reden wir von Depressionen dann, wenn es ganz schlimm ist. Also da, wo Menschen gar nicht mehr ein- und auswissen. Da, wo sie dann unbedingt zum Arzt müssen, weil sonst nichts mehr hilft. Aber in den meisten Fällen bahnen sich solche Dinge vorher an. Es sei denn, sie sind jetzt rein körperlich verursacht. Es gibt manche Dinge, die sind körperlich verursacht. Da fehlen den Menschen irgendwelche Neurotransmitter im Gehirn und wenn sie die dann einnehmen, dann ist das alles wieder in Ordnung. Oder manche Leute essen zu wenig Vitamin B und dann kann das auch dazu führen, dass man sich plötzlich abgeschlagen und müde fühlt und nicht mehr weiter weiß. Oder wenn du den ganzen Tag auf dem Bau bist und am Abend dann dir Sorgen machst, weil dir die Augen zufallen, wenn du in der Bibel liest. Das ist dann einfach körperlich. Also da musst du nicht lange nach weiteren Ursachen suchen, dann schlaf dich ordentlich wieder aus und morgen früh bist du wieder fit und da kannst du wieder in der Bibel lesen und da geht es dann weiter. Also das heißt, es gibt auch rein körperliche Ursachen. Körperliche Ursachen sind zum Beispiel, viele Frauen nach der Schwangerschaft haben, dann nennt man so Schwangerschaftsdepressionen. Dann geht es ihnen auch schlecht, weil diese starke körperliche Anspannung und Anstrengung, die ist da und dann ist die große, ach, jetzt fällt das alles ab. Der Körper stellt sich um, dann kommt auch so etwas. Wir wissen, dass Menschen auch anfällig sind von Umweltbedingungen. Viele Menschen geht es gut, wenn draußen die Sonne scheint. Aber es gibt eindeutige Hinweise darauf, Statistiken, zum Beispiel von Selbstmorden, von Depressionen, dass da ganz klar deutlich wird, Menschen, die in Nordeuropa leben, begehen viel, viel häufiger Selbstmord und fallen viel, viel häufiger in Depressionen als Menschen in Südeuropa. Das heißt, da, wo die Sonne scheint, in Italien und in Spanien und in Griechenland, die Leute sind generell etwas fröhlicher. Die sind weniger depressiv im Durchschnitt. Hingegen, wenn du dann in Norwegen bist, in Schweden und dann bist du irgendwann im Winter und ein halbes Jahr geht die Sonne gar nicht auf und es ist kalt und es ist finster und ja, dann sind manche Leute schon generell schlecht gestimmt. Und das hat nichts mit geistlichen Sachen zu tun. Das sind rein körperliche Sachen, äußerliche Sachen. Viele fallen begründet in Depression, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Weil ein Lebenspartner gestorben ist, Mann, Frau gestorben ist, ein Kind ist gestorben. Plötzlich bekommt man die Nachricht, du hast Krebs oder du hast Multiple Sklerose. Und dann können solche Phasen kommen, wo es einem erstmal schlecht geht, wo man sich niedergeschlagen fühlt, wo man den Eindruck hat, Gott ist weit weg. Das sind so äußere Dinge, die mit dazu beitragen können, dass wir uns schlecht fühlen. Und da geht es darum, diese äußerlichen Dinge zu bewältigen. Aber das, wo es heute Abend mehr darum gehen soll, ist, was können denn geistliche Probleme sein? Also nicht die äußeren, dass da irgendwelche Stoffe im Körper fehlen, dass da mein Arbeitsplatz gekündigt ist, dass ich eine schwere Krankheit habe, dass ich im dunklen Norden Europas lebe. Das sind ja äußere Faktoren. Die können wir geistlich nicht so direkt beeinflussen. Aber es gibt geistliche Faktoren. Wenn wir die nicht beachten, dann können wir das Risiko, dass wir in solch eine Phase der Entmutigung hineinkommen, dann können wir das Risiko dabei minimieren. Dann ist das Risiko nicht so groß, dass so etwas passiert. Und da sollten wir rechtzeitig drauf achten, denn wer rechtzeitig vorbeugt dabei, der wird nicht so schnell in Phasen der Entmutigung hineinfallen. Der wird sich darauf vorbereiten können. Und dann muss es gar nicht so weit kommen, dass du irgendwo zum Arzt gehen musst, wenn das der Grund, wenn das der Hintergrund ist. Und beim Elia, da hätten wir doch auch sagen können, ja, was hätte der Elia hier besser machen können? Wir lesen also, er bekommt die Nachricht, die Isabel will ihn umbringen und dann flieht er in die Wüste hinein. Wo könnte hier, der Text sagt das ja nicht ganz genau, aber was meint ihr, wo könnte schon ein gewisser Fehler sein, so ein geistlicher Fehler, den der Elia an dieser Stelle macht? Was meint ihr? Versetzt euch in die Situation des Elia. Ich könnte auch positiv fragen, was würdest du denn tun an der Stelle von Elia, so als geistlich gesinnter Mensch? Ja, das wäre doch eine gute Möglichkeit. Ja, das tut er nämlich hier alles nicht. Beziehungsweise er betet dann, aber da betet er nicht, Gott, hilf mir gegen die böse Isabel oder so, sondern er betet, ach, lass mich doch sterben. Und das sollten wir nicht tun. Der hat den Mut schon aufgegeben, ehe der Kampf da ist. Und da merken wir, das ist ein Fehler. Wenn du in Probleme hineinkommst und du siehst nicht mehr, dass Gott größer ist als dein Problem, dann ist die Gefahr ganz, ganz groß, dass du in Phasen der Entmutigung und Frustration reinkommst. Nehmen wir mal an, da kommt dein Chef und sagt, vielleicht wird dein Arbeitsplatz gekündigt. Das ist ja für viele durchaus ein Grund, um nervös zu werden. Berechtigt. Aber wenn du dann den geistlichen Fehler machst, nur noch selbst darüber nachzudenken, oh, wie schlimm und wenn mich das trifft und was mache ich und wie soll ich da mein Haus abzahlen und wovon wird meine Familie leben, wenn du nur noch darum gehst, dann wirst du dich immer weiter darum drehen. Wirst du irgendwas verändern dadurch, ob du entlassen wirst oder nicht? Also jetzt drehst du 2 Wochen, denkst du immer nur darüber nach, jeden Tag, die ganzen Tag und die ganze Nacht, du schläfst nicht mehr und denkst nur noch darüber nach, ach, vielleicht werde ich meinen Job verlieren. Wird sich dadurch irgendetwas ändern? Nee, höchstens könnte es sein, dass du dadurch noch dazu beiträgst, dass du den Job verlierst. Nämlich wer ständig darum dreht, der macht viel schneller Fehler. Wer in der Nacht nicht ordentlich mehr schlafen kann, der macht noch mehr Fehler beim Arbeit. Und dann erst recht, dann sagt, kommt dir der Chef und sagt, ja, also hier Fehler gemacht, da Fehler gemacht, guck mal, hier, jetzt in 2 Wochen klappt ja gar nicht, du bist der Erste, der geht. Was wäre dann das viel Bessere an der Stelle, hingehen zu Jesus, zu sagen, Jesus, du kennst das, du weißt ganz genau Bescheid, du bist der oberste Chef, wenn du willst, bleibe ich hier und wenn du nicht willst, dann gehe ich halt woanders hin. Das ist viel, viel besser dabei. Und manches Mal machen wir als Christen eben Fehler. Wir achten auf bestimmte Dinge nicht, wo es gut wäre, darauf zu achten. Allerdings, und das sagt uns die Geschichte hier auch schon, die ist ja mutmachend. Denn das, was wir sehen an dieser Stelle ist, Gott kommt nicht mit dem großen Zeigefinger und sagt, du böser Elia, du hast das alles nicht begriffen, Nachhilfestunde. Oder der hätte ja noch sagen können, so Elia, wenn du jetzt so viel Angst hast und sterben wirst, okay, zack, tot. Hätte er ja auch machen können. Aber das tut er nicht, sondern Gott hat mit Elia noch was vor. Der hat für ihn noch eine Aufgabe. Eigentlich, Gott hat sehr viel Geduld mit dem Elia. Und das, was er hier macht, ja, das können wir auch zum Vorbild nehmen, wie wir umgehen, wenn wir dann doch mal in solche Phase reingefallen ist. Was nämlich das Erste ist, er verschafft ihm Ruhe. Und er sagt ihm, schlaf erst mal richtig aus. Häufig, wenn wir so ganz frustriert und fertig sind, dann braucht es auch erst einmal so eine körperliche Kräftigung. Er gibt ihm doch auch zu essen, mehrfach sogar. Und das muss irgendeine Powernahrung gewesen sein. Denn wir lesen ja direkt danach, nachdem er dort gegessen hat, dann geht er 40 Tage und Nächte lang durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Also ich weiß nicht, was das da gewesen ist. Astronautennahrung mit, was weiß ich, ja, Vitaminen und sonst irgendwas noch mit drin. Also nicht normal. Aber der hat jetzt ein paar Tage lang geschlafen, immer wieder zu essen bekommen und dann kann der 40 Tage lang laufen, Tag und Nacht, bis er an den Berg Horeb kommt. Was Gott macht und was wir auch als Vorbild für uns nehmen können, wenn du in Phasen bist, total fertig, dann versuch nicht an eigenen Schopf dich rauszuziehen, sondern dann gönn dir oder dem anderen, mit dem du zu tun hast, erstmal eine Ruhepause. Schlafen, kein Sehen, Essen und Trinken, erstmal Ruhepause. Aber bleib da nicht liegen. Denn dann kommt ihr auch, nachdem das ein paar Tage gelaufen ist, so, und jetzt läufst du los. Erstmal auch noch alleine. Und dann kommt diese ganz besondere Begegnung mit Gott, wo ja Elia Gott in einzigartiger Weise erfahren hat, wie sonst noch kein Mensch. Dass Gott da eben, wie steht, in diesem sanften Säuseln zu ihm spricht. Und also das Erste ist, körperlich wieder fit zu werden. Das Zweite ist die Begegnung mit Gott. Und das Dritte, was er hier erlebt, ist, Gott lässt ihn nicht da stehen, sondern er gibt ihm einen neuen Auftrag. Denn er hat so einen wichtigen Auftrag. Er sagt, salbe den zum König und den zum Propheten. Und also richtig wichtige Aufträge kommen noch. Und das ist genauso wichtig. Denn Menschen, die einmal vollkommen fertig sind, die sich total kaputt fühlen, fühlen sich manchmal auch wertlos. Die denken sich, was will ich denn noch damit anfangen? Ich kann es ja nicht, ich habe versagt. Und hier gibt Gott ihm eine nächste Chance, einen wichtigen Auftrag. Aber nicht sofort. Er hält ihm keine Standpauke, sondern erstmal, er lässt ihn ausruhen. Er gibt ihm eine intensive Begegnung mit sich selbst, also Elia mit Gott. Und dann gibt er ihm einen neuen Auftrag und zeigt ihm, du bist mir noch weiter wertvoll. Ich will dich gebrauchen, auch in der Zukunft. Und Elia hat gemerkt, dass das, was er gedacht hat, falsch war. Übrigens, an dieser Stelle kommt dann auch Gottes leichte Korrektur. Erstmal, die ersten beiden Male, als Elia sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, sich so richtig bemitleidet und sagt, ich bin so arm und mir geht es so schlecht und sich darum dreht, sagt Gott noch nichts. Weil er wahrscheinlich weiß, der Elia hört sowieso nicht gut zu, der ist vollkommen fertig, der braucht erstmal eine Pause. Aber danach, dann sagt er, also Elia, pass mal auf, du hast gar nicht recht. Da sind nämlich noch 7000 Männer in Israel, die sind genauso treu gewesen wie du, die haben den Baal nicht angebetet und die will ich weiter gebrauchen. Also das, was danach auch kommt, ist eine geistliche Korrektur und die muss auch manchmal sein. Das heißt, wenn wir vollkommen fertig sind, dann müssen wir keine große Standpauke halten. Die Menschen sind, wenn wir einem solchen begegnen oder wenn du selbst in der Lage bist, dann bist du dafür nicht mehr offen. Aber wenn du dann wieder etwas stabilisiert bist, wenn du dann wieder etwas fit bist, dann muss solche Sache auch korrigiert werden, damit du besser vorbereitet bist für eine nächste Herausforderung, die wieder sonst in einer Entmutigung münden kann. Und das macht Gott an dieser Stelle auch. Ich möchte jetzt, und dafür habe ich mir so ein paar Sachen hier aufgeschrieben, möchte jetzt ein paar Punkte nennen, die aus meiner Sicht mit dazu beitragen können, dass wir in geistliche Depression und Niedergeschlagenheit hineinfallen können. Da gibt es als erstes möchte ich hier einmal darauf eingehen, Depression, Entmutigung, Niedergeschlagenheit, also die Bibel benutzt das Wort Depression nicht. Aber es gibt ein Wort, was dem ähnlich ist im Neuen Testament und das heißt dann so viel wie entmutigt, frustriert, niedergeschlagen. Häufig wird das auch übersetzt eben einfach als mutlos werden. Und das sind die Stellen, die habe ich im Alten und Neuen Testament nachgelesen und dann herausgesucht, in welchem Zusammenhang kommen die denn vor? Und was wird da beschrieben und können wir das nach Möglichkeit versuchen zu überwinden? Zum Ersten ist es Überarbeitung und Erschöpfung. Das wäre ein Beispiel, was wir hier bei dem Elia haben. Überarbeitung, die kann dazu führen, wir fordern von uns mehr ab, als eigentlich in dem Moment wir leisten können. Und dann kommt es zu solchen Phasen der Entmutigung. Manchmal ist es auch der Scham. Du hast irgendetwas getan. Du hast versagt in deinem Leben. Du kämpfst immer wieder mit derselben Sünde herum. Das haben wir zum Beispiel bei David. David, Bathseba, als er dort gesündigt hat. Und dann der Nathan ihm das sagt, dann schreibt er ja in dem Psalm, wie schlimm es ihm geht. Er sagt, alle meine Gebeine sind zerbrochen, nichts ist mehr heil in mir. Und da merken wir, ist auch so eine Phase der Entmutigung und die kommt bei ihm aus diesem Scham heraus. Ja, ich bin doch ein Versager, ich schaffe es doch gar nicht. Und manche Menschen sind dafür besonders empfänglich. Manchmal kann es sein, dass Menschen übersensibel sind. Das heißt, sie erkennen Dinge als Sünde, die gar keine Sünde sind. Was weiß ich, die sagen dann, ach, ich habe es heute Morgen schon wieder nicht geschafft, 2 Stunden zu beten, sondern nur 1,5. Und ich bin so fertig und mir geht es so schlecht. Ich bin ja so ein schlimmer Christ. Und wenn du so jemanden triffst, dann braucht es hier auch eine leichte Korrektur und dann sagen, hey, du hast es 1,5 Stunden geschafft, ich habe es nur 1/2 Stunde geschafft. Du bist ja ein Superchrist. Also es gibt nämlich Leute, die drehen sich immer um sich selbst und die sind so streng mit sich, dass sie sich so fertig machen und Gott macht sie gar nicht fertig. Das heißt, sie erkennen Dinge als Sünde, die eigentlich gar keine Sünde sind. Und solche Leute, da muss man jetzt versuchen, ihnen zu helfen, schon im Alltagsleben. Du musst gar nicht so entmutigt sein. Das, was du machst, das muss dich gar nicht niederdrücken. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es gibt dann zweitens Leute, wir sind doch beim Scham dabei, die sind immer in derselben Sünde gefangen. Das heißt, die kämpfen seit Jahren mit derselben Sünde und die kommen da nicht raus. Und dass dann so eine Phase von Entmutigung kommen kann, das bringt es ja nicht. Und warum befreit mich Gott davon nicht, ist verständlich. Aber gib den Kampf nicht auf dabei. Es wird so sein, dass du mit Sünde dein Leben lang zu kämpfen haben wirst. Leider. Das wird nicht aufhören. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch von Luther, der soll mal gesagt haben, der alte Adam ist tot, oder nicht ganz tot. Nicht? Er sagt, ja, ich habe versucht, den alten Adam zu ertränken, aber der Kerl schwimmt. Und der kommt immer wieder hoch. Und dann musst du wieder, der alte Adam, nicht? Also wieder runter. Und dann kommt er wieder hoch und du merkst wieder, da ist irgendwas, was dich verführen will, falsche Sachen zu machen. Da musst du wieder damit kämpfen. Und das wird dein Leben lang sein. Also das heißt, wenn du nicht gegen Sünde kämpfst in deinem Leben, dann entweder bist du schon im Himmel oder du bist ein Heuchler. Denn ein echter Christ wird sein Leben lang mit Sünde kämpfen. Weil sobald du einen unter der Füße hast, dann wird der Teufel versuchen, dich durch irgendwas anderes wegzuführen von Gott. Also ein Zeichen, dass du lebendiger Christ bist, ist, dass du kämpfst. Aber gib nicht auf. Denn wenn du aufgibst, dann wirst du runtergezogen. Dann hat der Teufel es geschafft, dich von Gott wegzuziehen. Dann kommst du in Entmutigung und Frustration hinein. Es gibt dann auch noch eine letzte Gruppe von Leuten, die sich schämen und deshalb frustriert werden. Das sind nämlich diejenigen, die gefallen sich ganz gut darin. Vielleicht kennt ihr solche Typen auch. Immer wenn ihr sie trefft, haben sie irgendetwas, wo sie sich beklagen können. Die Menschen sind so böse und meine Eltern sind böse und mein Ehepartner ist böse und der Arbeitskollege ist böse. Das sind solche Leute, die wollen sich gern bemitleiden lassen. Die mögen das nämlich ganz gern, dass einer zu ihm kommt und sagt, du Armer und du Arme, wie schlimm geht es dir? Und komm, ich leg den Arm um dir und ich tröste dich. Manchmal braucht es das ja auch. Aber es gibt Leute, die legen es direkt darauf an. Und du merkst, andauernd haben die irgendwelche Probleme dabei. Und die brauchen eher mal einen hinter die Löffel, könnte man sagen. Also jetzt mal raus hier und nicht so wehleidig und jetzt bemühe dich mal ein bisschen und komm, so schlimm ist das ja nicht. Und solche Leute gibt's auch. Also das müsst ihr erkennen. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin so sündig und ich bin so schlecht, erstens, es könnten Menschen sein, die zu überempfindlich sind. Zweitens, es könnten Leute sein, die den normalen Kampf gegen die Sünde nicht erkennen, sondern meinten, jetzt müssten sie schon vollkommen sündlos sein. Aber die musst du ermutigen, kämpf weiter. Und es gibt diejenigen, die wollen sich gern bemitleiden lassen und die musst du mal ein bisschen herausfordern und sagen, nee, also so geht das ja nicht so wehleidig, komm voran, mach mal ein bisschen. Also das war Problem Scham. Scham kann dazu führen, dass wir wenn wir uns schämen, dass wir in Depressionen fallen, dass wir von Gott wegkommen, dass wir nicht mehr motiviert sind. Was kann noch dazu beitragen? Ich habe das einmal genannt, der himmlische Tariflohn. Wir oder manche Christen denken in himmlischen Tariflohn. Da fallen mir zwei Beispiele aus dem Neuen Testament ein, die ein oder anderen von euch auch kennen werden. Erste Beispiel ist, da sind die Leute, die in den Bau gebeten werden. Ihr kennt das vielleicht. Da werden so am Morgen werden ein paar Arbeiter abgeholt und die arbeiten und dann am Mittag werden welche abgeholt und am Abend werden welche abgeholt und dann bekommen die ihren Lohn am Ende des Tages. Und dann ist ja auffällig, der Herr, der da die Leute geholt hat, der bezahlt zuerst einmal diejenigen, die am spätesten gekommen sind. Und dann gibt er denen genau denselben Lohn wie den anderen. Und was passiert dann? Wisst ihr noch, wie die Geschichte läuft? Was passiert? Wer ist unzufrieden? Die den ganzen Tag gearbeitet haben. Und jetzt könnte man doch eigentlich sagen, die könnten doch am Ende des Tages sagen, super, wir haben das alles geschafft und wir sind jetzt froh und jetzt bekommen wir das Geld, was wir verdient haben. Denn die bekommen ja genau das Geld, was man ihnen versprochen hat. Aber was ist stattdessen? Stattdessen fangen sie an, sich zu vergleichen. Warum bekommt der denn genau dasselbe wie ich? Warum ist das bei dem denn so? Und dieses Vergleichen führt häufig zu Frustration und Depression und Entmutigung. Das kann manchmal so sein. Dann denkst du, wie mühe ich mich ab im geistlichen Leben? Ich bin dauernd dabei, mit anderen Leuten über den Glauben zu sprechen. Ich bin dauernd dabei, auf dem Bau mitzuarbeiten. Ich bin dauernd dabei, in der Bibel zu lesen oder sonst irgendetwas. Und die anderen, diese faulen Kerle, die machen gar nichts. Und Gott segnet sie doch. Die sind gesund und die haben noch einen Arbeitsplatz. Jetzt müsste doch Gott mal die Daumenschrauben anlegen bei denen. Und da merkt ihr, solch ein Denken ist ja ein falsches Denken. Da will uns ja, Jesus erzählt diese Geschichte ja gerade, weil er sagt, hey, mach du dir keine Gedanken über die anderen Christen, sondern mach du dir Gedanken über deine Beziehung zu Gott. Und wenn Gott dir das gibt, was du brauchst, dann sei damit zufrieden. Auch wenn ein anderer, der vielleicht lascher ist als du, von Gott gesegnet wird. Das ist Gottes Sache, nicht deine Sache. Wenn du darauf schaust und dich ständig vergleichst, dann wirst du entmutigt und frustriert. Weil du immer nur daran denkst, warum geht es dem so gut und der bemüht sich gar nicht so wie ich. Und eigentlich müsste doch Gott sich um mich kümmern dabei. Das ist diese Idee des Tariflohns, den wir da in der Bibel haben, so möchte ich es mal nennen. Also ich denke, mir müsste Gott mehr geben und weil ich das nicht so bekomme, weil ich noch nicht der super angesehene, reiche, gesunde, fröhliche, was weiß ich bin, deshalb bin ich frustriert. Falsche Vorstellung, Gott gibt dir das, was dir gebührt und gehört. Und manchmal kann es sogar so sein, wenn du zu sehr darauf pochst und sagst, ich will unbedingt das, was ich verdiene. Es könnte sein, dass Gott irgendwann dir tatsächlich gibt, was du verdienst. Aber da würde ich sagen, überleg dir das nochmal. Denn in der Bibel steht, der Sünde sollt ist der Tod. Dann könnte es dir nämlich mal ergehen wie Ananias und Sapphira. Die waren ja auch nicht sehr böse. Die haben sogar vieles gegeben und gespendet. Und dann könnten sie irgendwann sagen, ich möchte jetzt auch was dafür haben. Okay, zack, tot umfallen. Das war die Sünde. Also deshalb bitte nicht zu sehr, dass Gott dir tatsächlich gibt, was du verdienst. Weil verdienen tun wir nicht, dass Gott uns immer nachläuft, uns versorgt, uns tröstet, uns heilt, uns beschützt und so weiter. Das verdienen wir nicht, das ist reine Gnade Gottes. Und wenn du dann vergleichst und sagst, warum bekommt der das und warum ich nicht oder der weniger und mehr als ich, also das kann dazu führen, dass Menschen dann frustriert sind, weil sie meinen, Gott behandle sie ungerecht. Und wenn ich den Eindruck habe, Gott ist ungerecht zu mir, dann habe ich ja kein Vertrauen mehr zu ihm. Im ungerechten Gott, da baut sich Distanz auf. Denk mal Adam und Eva, da war das doch so. Eva, da hat die Schlange zu ihr gesagt, denk daran, Gott ist missgünstig. Der will nicht, dass du bist wie er. Aber wenn du hier von diesem Baum bist, dann wirst du sein wie Gott. Und dann ist sie genau darauf reingefallen. Also hier der Anfang von der Distanz zu Gott war, irgendwie Gott ist ungerecht, der meint schlecht mit mir. Der gibt mir nicht das, was mir eigentlich zusteht. Auch das kann zu Frustration, zu Entmutigung, zu Depression beitragen. Genauso kann es auch kommen mit mangelnder Vergebungsbereitschaft. Viele Christen leiden darunter. Das heißt, irgendwann hat mal ein Christ was Böses zu ihnen getan, oder der Ehepartner, oder der Arbeitskollege, oder der Nachbar. Und dann behalten sie das im Kopf. Sind da fast wie Elefanten, dass sie sich noch nach 20 Jahren daran erinnern können, was der oder jener mal gemacht oder nicht gemacht hat. Ich erinnere mich, da war ich mal eingeladen in einer Gemeinde und sollte etwas schlichten. Und was da alles rausgekommen ist. Dann fing einer an und hat gesagt, schon vor 10 Jahren habe ich gemerkt, dass du etwas gegen mich hast. Denn mir hast du nie guten Tag gesagt, den anderen hast du guten Tag gesagt und mir nicht. Und er ist 10 Jahre nicht zu ihm hingegangen, aber er hat alles behalten. Und sobald er schon missgünstig war, hat er immer darauf geachtet, wo schaut der wann hin, sieht er mich an, lädt er mich genauso häufig ein wie den anderen. Da gab es dann einen der Gemeinde, der hat Strichliste darüber geführt, wen der Pastor in der Gemeinde eingeladen hat und wie häufig er den eingeladen hat. Und natürlich ist er zu dem Schluss gekommen, dass er am wenigsten eingeladen worden ist. Und das heißt, das ist dann so mangelnde Vergebungsbereitschaft. Hier müsste man sagen, vergib dem anderen doch. Und selbst wenn der nicht sieht, was er falsch gemacht hat, dann vergib ihm von vornherein oder komm zu ihm hin und sag, ich glaube, da warst du ungerecht, aber ich vergib dir. Wer nicht vergibt, macht sich erstmal selbst das Leben kaputt, weil er ständig nur um böse Gedanken kreist darüber, wie schlimm die anderen sind und was sie mir angetan haben. Und er schädigt auch den anderen, dem er die Chance nimmt, Vergebung zu bekommen. Ich glaube sogar, und das ist eine ganz tragische Sache, es kann dazu führen, dass diese mangelnde Vergebungsbereitschaft sich zwischen mich und Gott stellt und dann Phasen der Entmutigung und Frustration beschleunigen kann, weil ich in Entfernung zu Gott bin, weil ich dann auch wieder missgünstig bin, weil mein Herz innerlich vergiftet ist. Und denkt einmal, wie steht denn im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und direkt im Anschluss des Vater unser steht dann ja, und wenn du nicht vergibst, dann vergibt dir Gott auch nicht. Das ist ja hart, ne? Das heißt, wer nicht vergebungsbereit ist, der wird in Distanz zu Gott kommen, der wird in Abstand zu Gott kommen. Und wer in Abstand zu Gott kommt, ist anfälliger für Entmutigung, weil er ja nur noch alleine kämpft und alleine dasteht. Deshalb, wir brauchen immer wieder Vergebungsbereitschaft. Und wir werden immer wieder Menschen vergeben müssen. Und umgekehrt wird es auch so sein, dass Menschen uns vergeben müssen. Es ist ja nicht immer so, dass immer nur die anderen die Bösen sind, sondern manchmal sind wir ja auch die Bösen dabei. Wir machen Fehler und Dinge falsch und müssten eigentlich hingehen und uns bei anderen entschuldigen. Nicht nur Gott gegenüber, das ist manchmal leicht. Leicht einfach deshalb, weil wir davon ausgehen, Gott weiß sowieso Bescheid, der weiß ja, wie böse ich bin. Aber die anderen wissen das ja nicht. Und das ist keine Lösung, sondern dann müssen wir auch Dinge bekennen und um Entschuldigung bitten. Das ist ja auch nicht schlimm. Sondern dann können wir hinterher in der gereinigten Atmosphäre vergeben, weiter unser Leben gestalten. Das, was auch noch dazu beitragen kann, dass Menschen anfällig sind für Entmutigung und Frustration, das ist, wenn sie dauernd zurückgewiesen werden. Menschen, die ständig zurückgewiesen werden, fertig gemacht werden, sind in der Gefahr, in geistliche Depression zu fallen dabei, denn er findet keine Selbstbestätigung durch Gott oder nicht genügend dabei. Das sind solche Leute, die von Selbstzweifeln zerfressen sind davon. Und auch da gilt es, Gott tut es sowieso. Gott sagt dem Menschen auch mal, macht ihm deutlich, du bist wertvoll, ich brauche dich und ich will dich einsetzen. So wie bei dem Elia, ich habe es ja vorgelesen. Da sagt Gott nicht nur, du Loser, sondern dann sagt er, ich will dich gebrauchen, du wirst jetzt einen König einsetzen. Und dann noch einen Propheten. Das macht Gott. Aber manchmal kann es so sein, dass wir für uns selbst oder für andere dazu beitragen, wenn wir den anderen immer nur fertig machen oder alles, was er tut, als selbstverständlich da annehmen. Niemals ein Danke dabei, niemals dem anderen Menschen sagen, wie wertvoll er für uns, für die Gemeinde oder für Gott ist, dann kann das damit zu beitragen. Wer zuerst auf sich und sein Leid schaut, der kann selbst schnell in einen Strudel des Selbstmitleids hineinkommen und die Realität des Handelns Gottes vergessen. Also hier Selbstmitleid kann ein Punkt sein, dass wir in geistliche Depression, Frustration hineinkommen, dass es uns schlecht geht. Dass wir uns immer nur so um uns herum drehen dabei, immer nur darauf schauen, wie es uns geht. Manche sind auch entmutigt und frustriert, weil sie nicht die Stellung und den Zustand des Christen voneinander zu trennen vermögen. Was meine ich damit? Manche lesen in der Bibel, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich euch geben. Und dann fangen sie an zu beten und das passiert nicht. Also ich kenne auch Leute, die machen das dann richtig so mit Formel. Nicht? Also am Ende des Gebetes, dann sagen sie, also in meinem Namen, also im Namen Jesu, ich will ein Ferrari im Namen Jesu. Und dann meinen sie, dann steht der morgen früh vor der Tür. Und der steht morgen früh nicht vor der Tür, dann sind sie frustriert und denken sich, das klappt ja alles nicht. Ja, sie haben eben hier was falsch verstanden dafür. Oder andere lesen dann im Neuen Testament, dass wir doch schon, dass wir Christus angezogen haben, dass wir heilig sind. Im ersten Johannesbrief steht dann, wer sündigt, der ist nicht von Gott. Und dann denkst du, oh, ich habe gesündigt, also nicht von Gott. Und unterscheiden nicht, wie ist der Zustand bei Gott, der Zustand auf der Erde und wie ist die Stellung bei Gott. In der Stellung vor Gott sind wir alle schon das heilige Priestertum, das reine Geschlecht, da bist du sündlos. Weil Gott sieht dich durch Jesus Christus. Gott sieht dich so, wie du einmal sein wirst, wenn du in der Ewigkeit bei ihm bist. Das kommt aber erst noch. Dein Zustand auf der Erde ist davon noch entfernt. Und genauso ist es auch bei manchen Dingen. Manche Dinge der Bibel beschreiben uns, wie wir einmal sein werden, wenn wir bei Gott sind. Und wenn du nur darauf schaust und dann dich selbst anschaust und dann denkst, das ist ja gar nicht so, dann bist du frustriert. Oder du nimmst manche Versprechen, die in der Bibel stehen, aber achtest nicht darauf, für welche Situation sind die denn gedacht. was ist damit genau gemeint? Wie zum Beispiel alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Was ist damit eigentlich gemeint? Damit ist nicht gemeint, dass du nun irgendeine Möglichkeit hast, Gott zu zwingen, deine Wünsche zu erfüllen. Sondern da ist umgekehrt gemeint, ja, jetzt sollst du eben dich mal ganz in Jesus hineinversetzen. Und wenn du dich so in Jesus hineinversetzt, dich so von ihm prägen lässt, dann wirst du nur noch Sachen bitten, die auch im Namen Jesu sind. Dann wirst du eben gar nicht mehr für den Ferrari beten. Weil das ja dann eben nur noch deine persönliche, dein Fleisch ist, du möchtest das gerne. Sondern dann wirst du darum bitten, meinetwegen, mach den, rette den. Vielleicht wirst du vorher sogar noch ein bisschen mehr darum beten, ja, Jesus, willst du den jetzt retten oder soll der noch ein bisschen weitergehen? Also danach fragen. Manche verwechseln auch Zeitliches mit Ewigem. Das heißt, da, wo sie sich nur auf das Irdische konzentrieren, werden sie früher oder später enttäuscht. Warum? Weil dieses Irdische, Materielle eben ganz schnell schwindet und plötzlich weg ist. Wer hier auf der Erde nur auf seine persönliche Kraft baut oder sein Intellekt, sein Verstand, seine Leistungsfähigkeit, solange du 20 und 30 bist, ist das gut. Aber spätestens mit 70 oder 80 wirst du merken, du kannst nicht mehr so schnell mauern und nicht mehr so schnell laufen und nicht mehr so schnell kochen und putzen. Und dann wirst du frustriert sein. Ach, das klappt ja alles nicht mehr. Wer nur auf das setzt, was er selbst kann, was irdisch ist. Dabei müssten wir alle davon ausgehen und ja wissen, wir werden alle verfallen. Wir werden alle, wenn Gott es uns so gnädig zulässt, alle mal alt werden. Dann werden uns die Haare spätestens dann ausfallen und die Zähne werden ausfallen und wir können nicht mehr so gut und wir werden müde und wir haben keine Kraft mehr. Aber wenn wir dann wissen, wir setzen auf das Ewige, auf das, was Gott bewirkt, dann sind wir nicht frustriert. Aber wie viele Menschen gibt es, die vollkommen frustriert sind, weil sie nur auf ihre Leistungen bauen? Da habe ich von einem jungen Mann, den habe ich kennengelernt, im Krankenhaus, der hatte dann durch einen Unfall beide Beine verloren. Und der wollte erstmal nur noch sterben. Warum? Weil er so gerne Motorrad fuhr. Und dann sagt er, wenn ich nicht mehr Motorrad fahren kann, dann ist das Leben vorbei. Der lebt heute immer noch, auch ohne Motorradfahren dabei. Hier ist die falsche Perspektive. Und manchmal kann es dahin führen, dass wir geistlich demotiviert sind, fertig gemacht werden, weil wir eben zu sehr auf das materielle Äußere schauen und nicht auf das, was Gott dahinter bewirken will. Ein weiterer Risikofaktor für geistliche Entmutigung und Frustration ist das Doppelleben. Die Bibel benutzt dafür den Begriff Heuchelei. Ich gehe einmal davon aus, in allen Gemeinden und auch hier bei euch in der Gemeinde besteht die Gefahr von Heuchelei. Denn die ist überall, wo Christen sind, verbreitet. Was heißt Heuchelei? Heuchelei heißt, dass du mit eigenen menschlichen Mitteln etwas vorspielst, was eigentlich geistlich erreicht werden müsste. Und wer ein bisschen länger in der christlichen Gemeinde ist, weiß genau, wie das geht. Du musst einfach fromm reden. Dann klopft dir zum Beispiel jeder auf die Schulter. Also wenn du regelmäßig mal Halleluja und Gloria und Hosianna und noch ein paar Bibelverse und sonst noch etwas sagst, sind alle zufrieden. Das heißt aber lange nicht, dass das aus dem Herzen kommt. Mir ist dann immer so ein Pastor vor Erinnerung, den habe ich in Dresden getroffen. Weit weg, ihr kennt den ja auch nicht, ich sage auch nicht, welche Gemeinde es dort gewesen war. Auf jeden Fall, ich war in einer Gemeinde und da hat er gepredigt. Und während der Predigt, also ich weiß nicht, ob jedes fünfte Wort oder jedes zehnte Wort, jedenfalls andauernd hat er Halleluja gesagt. Und jedes Mal noch ganz laut, nicht so, Halleluja! Also das war eine etwas charismatische Gemeinde, das merkt ihr schon dann daran. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ein toller Kerl, der ist so richtig fromm und so, dem will ich doch mal sprechen nach dem Gottesdienst. Und dann habe ich mich nach dem Gottesdienst mich zu ihm gestellt, wir haben ein bisschen mit unterhalten, wir haben eine Viertelstunde miteinander geredet und er hat kein einziges Mal Halleluja gesagt. Da habe ich mich gefragt, ja warum denn, was ist mit ihm los? Ja, und hier würde ich sagen, ja das ist dann bloß Theater. Also wenn einer dauernd von vorne Halleluja ruft, aber in seinem Alltag nicht mehr, wenn er auf dem Bau ist, und dann sagt einer, reich mir mal die Bierflasche rüber, Halleluja. Also wenn einer dann immer Halleluja ruft, dann würde ich sagen, okay, kann ich damit leben. Aber wenn einer nur in der Gemeinde fromm spielt und im Alltag gar nicht so fromm ist, das ist Heuchelei. Das haben die Pharisäer sehr gut beherrscht in der Zeit des Neuen Testaments. Aber die sind kein Vorbild für uns. Also das heißt, wer Dinge vorspielt, geistliche Dinge vorspielt, die gar nicht echt da sind, der wird früher oder später in geistliche Entmutigung und Frustration hineinkommen. Warum? Ja, weil eben nicht die Kraft Gottes dahinter ist. Du kannst den gläubigen Menschen vorstellen, mir geht das so gut, ich glaube alles, Gott wird mich immer beschenken. Und dann kommst du in eine große Krise. Und wenn dann nicht echte Beziehung zu Jesus da ist, dann fällt das Spielen ganz schnell in sich zusammen. Und deshalb spielt lieber nicht, sondern seid in dieser Hinsicht echt. Auch nur dann kann man euch helfen. Also, das ist ein paar Monate schon her, in Detmold. Ich war gerade dabei, ich weiß gar nicht mehr, was ich kaufen wollte, ich war im Baumarkt, Praktika-Baumarkt in Detmold. Meine Frau war mit dabei und wir haben so ein paar Sachen ausgesucht, wir gehen gegen Ausgang und als wir dann draußen sind, da sagt meine Frau zu mir, Michael, hast du gesehen, da war gerade ein Mann aus der Gemeinde XY. Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht drauf geachtet, das habe ich nicht übersehen. Ist ja schade, nicht? Dann da war, das war aber gar nicht der Punkt, sondern hat sie mir gesagt, sobald er dich gesehen hat, dann hat er schnell seine Zigarette hinter den Rücken. Ja, warum? Der hat sich gedacht, ah, da kommt der Michael Kotz von der Bibelschule. Als frommer Mensch darf man ja nicht rauchen, also schnell weg. Ja, ich meine, ich stimme ihm ja zu, Rauchen ist nicht gut für einen Christen. Aber ist das nicht Heuchelei? Also entweder müsste er jetzt sagen, dann wenn er mich trifft, dann siehst du, Michael, bete für mich, ich komme von der Sache nicht los. Oder er raucht halt nicht. Aber das ist doch Heuchelei. Das heißt, allen anderen Leuten gegenüber, von denen er denkt, die sind nicht fromm, da kann er nichts weiter rauchen. Aber mir gegenüber, wo er jetzt den Eindruck hat, da gibt es ein schlechtes Bild, da versucht er dann, ein heiles Bild vorzuspielen. Und das gibt es leider immer wieder in der Gemeinde, dass Leute ein heiles Bild vorspielen. Und ich bin ja jetzt auch nicht der Meinung, dass du sagst, ach, sobald irgendwas schief läuft, dann sagst du das auch sofort jedem. Also dann sagst du, ich habe jetzt wieder geraucht. Und gehst du jedem zum Morgen früh, zum Sonntag nicht, weißt du, ich habe heute geraucht. So muss es ja auch nicht sein. Also wenn du gesündigt hast in irgendeinem Bereich, das muss ja nicht das Rauchen sein, sondern irgendwas kann das sein, dann kämpf darum und dann bitte ein paar Leute darum, dass sie für dich beten. Aber dann musst du auch nicht als der perfekte Christ auftreten, der eben immer überall lächelt und alles ist super und alles ist toll. Nein, gehen wir doch eher mal davon aus, wie ist denn das Leben normal als Christ? Das Leben normal als Christ ist Kampf. Und das Leben normal als Christ ist, dass du immer wieder in Sünde fällst. Nur hoffentlich nicht immer wieder dieselben über 20 Jahre hinweg, sondern hoffentlich wirst du mal mit der einen Sünde fertig und dann kommt irgendwas Neues, an dem du arbeiten musst. Und umso länger du Christ bist, umso sensibler wirst du, weil der Heilige Geist dir immer mehr aufzeigt, wie er dich verändern will und was noch falsch ist in deinem Leben. Aber hier ist es auch wichtig, nicht zu heucheln, weil Heuchelei wird den anderen entmutigen. Ihr werdet merken, in der Gemeinde werden die Leute frustriert. Da sind dann manche junge Leute, die merken das irgendwann, dass das nur vorgespielt wird. Spätestens bei dem, den sie mal ein bisschen näher kennenlernen. Und dann sind sie frustriert und denken sich, ach, so ist das Christsein. Da wird viel über Gott geredet und in Wirklichkeit ist das ja gar nicht so. Also das heißt, du machst Schaden anderen Menschen dabei in ihrem geistlichen Leben. Und du schadest dir selbst in deinem geistlichen Leben. Weil das, was alles nur fromm von außen aufgebaut ist, hält einer wirklichen Belastungsprobe eben nicht stand. Ein schön gespieltes Christsein in der Gemeinde hält der Prüfung von mir und irgendeinem anderen stand. Weil ich kann dir nicht in den Kopf sehen. Ich sehe nur, was außen ist. Erstmal. Es sei denn, Gott gibt mir plötzlich, zack, eine Eingebung und dann sehe ich, was dahinter ist. Aber das passiert ja nicht so häufig. Also ich sehe nur, was äußerlich ist. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ich muss das ja nicht von jedem wissen. Aber hilft dir ja nicht, wenn du was vorspielst. Dann kann dir keiner helfen. Und dann ist, wenn wirklich eine Belastungsprobe kommt von außen, dann wirst du dem nicht standhalten können, dann wirst du dabei zusammenbrechen. Also willst du vorbereitet sein gegen Frustration und Entmutigung, dann sei auch im geistlichen Leben ehrlich. Du musst nicht jedem auf die Nase binden, mit was du zu tun hast, aber ein paar Leuten dafür schon, die dann für dich beten und die mit dir kämpfen, die mit dir da zu tun haben. Also das ist auch eine Sache, wo wir vorbeugen können. Vorbeugen können wir auch noch in einem ganz anderen Bereich, nämlich in der Frage von dem Sorgen. Sie liest ihr ja in Matthäus 6 zum Beispiel, ab Vers 19, wo dann Jesus sagt, du sollst nicht sorgen. Warum? Was tun Sorgen? Sie ziehen uns nämlich von Gott weg. Das wird so sein, ich habe schon angedeutet mal am Anfang, du drehst dich immer um ein und dieselbe Sache. Du versuchst das Problem zu lösen, du kannst nicht mehr schlafen. Und manchmal kannst du die Sache eben nicht lösen. Manche wissen das. Das sind Probleme meinetwegen, da wo Eltern sich Gedanken machen über Kinder, die sich nicht so entwickeln, wie sie sich das gerne vorstellen. Und dann machst du dir Sorgen und Sorgen und Sorgen und du vergisst dabei, dass dein ganzes Sorgen, das sagt Jesus ja, da sagt er ja, kannst du durch all deine Sorgen deinem Leben ein bisschen hinzusetzen. Also wenn du dein Leben lang dir Sorgen machst, werde ich sterben. Du wirst sterben, dann wenn Gott es vorgesehen hat. Aber all dein Sorgen wird nichts daran verändern. Dein Sorgen wird aber dazu führen, dass du Gott aus dem Blick verlierst. Dass du plötzlich dein ganzes Leben jetzt nur noch versuchst, darauf einzurichten, wie kann ich mein Leben dann irgendwie noch verlängern? Und letztendlich kannst du es doch nicht. Also manche Leute, die streben ja dafür, dass sie möglichst gesund sterben. Also das heißt, sie halten sich topfit. Und dann mit 50 fällt ihnen Ziegelstein auf den Kopf und sie sind tot. Aber sie sind gesund gestorben. Und da merkt man, dann ganze Sorgen hat er nichts gebracht. Und jetzt will ich nicht sagen, leb oberflächlich. Ne? Also leb nur noch von McDonald's und viel Fett und Kohlenhydrate und so, ist ja egal. Nee, so auch nicht. Tu, was du kannst, aber übersteigere das Ganze nicht dabei. Sonst werden dich die Sorgen gefangen nehmen. Ah, da könnte noch ein bisschen Chemie drin sein oder das könnte jetzt zu viel oder zu wenig sein oder sowas. Da kannst du dich fertig machen damit. Oder es gibt manche Leute, die sind dann schon frustriert allein, dann stellen sie das Radio an, hören die Nachrichten, ah, oh, und wieder da eine Wirtschaftskrise und da eine Firma pleite gegangen und da eine Katastrophe und da. Und dann sind sie so richtig fertig. Den ganzen Tag läuft das so weiter. Nein, sondern hier werden wir auch geordnet, alle eure Sorgen werft auf ihn. Dass wir Sorgen haben, ist normal. Und dass wir erstmal darüber nachdenken, ist auch okay. Und dass du jetzt dich anstrengst, das setze ich als selbstverständlich voraus. Dieses Sorget nicht ist nicht für die Faulpelze geschrieben. Für die ist geschrieben, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Oder für die ist im Alten Testament in den Sprüchen geschrieben, geh dir zu Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Oder kennt ihr auch diesen schönen Spruch, der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Oder gibt es noch so einen schönen, der sagt dann, der Faule sagt, es war ein Löwe auf der Straße. Also das ist dann die Entschuldigung, warum nicht zur Arbeit gekommen ist. Ne? Das war der Löwe auf der Straße. Also in Israel hätte das ja noch sein können, wenn du hier in Deutschland zu deinem Arbeitgeber kommst und sagst, ja, ich konnte leider nicht kommen, es war ein Löwe auf der Straße. Dann wirkt das nicht ganz so glaubwürdig. Ne? Also da machen die Faulen hier einen anderen Ausweg dafür. Aber das heißt, dieses Sorget nicht ist nicht für die Faulpelze gedacht. Nein, tu, was du tun kannst. Aber dann gib es auch Gott ab. Lass dich davon nicht niederdrücken und kaputt machen. Denn gerade Sorgen können uns ganz schnell fertig machen und kaputt machen, uns jede Kraft rauben. Alle Energie ist plötzlich weg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mal so Sachen, wo du wirklich nicht weiter weißt. Wie soll es da gehen? Das kann richtig fertig machen. Und der einzige Weg, den Gott uns dabei nennt, damit wir rauskommen können oder erstmal gar nicht reinfallen, ist, sobald du merkst, dich wollen Sorgen gefangen nehmen, dann sag sie Jesus, bitte ihn darüber, dass er sie wegnimmt, dass er mitträgt, dass er dir Kraft gibt in der schwierigen Situation oder was weiß ich auch immer. Aber versuch sie nicht allein zu tragen, sonst geht das dabei schief. Ein weiteres Problem, was auftauchen kann, das ist, dass manche Christen ein falsches Gottesbild haben. Sie haben nämlich das Gottesbild, dass Gott nur ein liebender Gott ist, der dauernd Streicheleinheiten verteilt. Das sind solche Leute, die auch ganz ungern im Alten Testament lesen. Das findet ihr vielleicht auch so, ja, im Alten Testament, ach Gott, das ist so grausam, da sterben Menschen und so. Und dann denkt sie, im Neuen Testament, das ist doch schön, liebe deine Freunde, umarme alle und so. Und dabei vergessen sie, dass das im Neuen Testament ganz so harmlos ja auch nicht abläuft. Ne? Denn lest mal die Offenbarung durch, dann zack, und der Engel, da schmeißt er die Zornschalen aus und ein Drittel des Meeres ist vergiftet und die Hälfte der Bevölkerung stirbt. Und na, ganz so harmlos ist es im Neuen Testament auch nicht. Oder wenn Jesus als Richter beschrieben wird und dann wird gesagt, geht weg von mir da, wo Heulen und Zähneklappern ist. Auch nicht nur der nette Liebe. Und im Alten Testament ist Gott gar nicht so böse, wie manche das denken. Denkt mal an Ninive. Da schickt er den Jona hin und sagt, jetzt ist aber endgültig das Maß voll. Also jetzt geht's gar nicht mehr weiter. Ende, ihr werdet gerichtet. Und dann müssen die sich gar nicht mal sehr anstrengen. Die tun bloß ein bisschen Buße. Und Gott vergibt und kein Gericht. Im Alten Testament haben wir auch den liebenden Gott. Diese Aussage, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst, kommt ja nicht das erste Mal bei Jesus vor. Die kommt ja schon im Alten Testament vor. Im Alten Testament steht, geh zum Fremdling, der bei dir ist, und sorg für ihn. Das steht im Alten Testament. Das ist hier kein anderer Gott im Alten und im Neuen Testament. Aber manche Leute haben so ein verbogenes Gottesbild. Vielleicht kennt ihr das auch. In den letzten Jahren ist mir das so ganz häufig aufgefallen. Da wird Gott ganz stark dargestellt, so der ist immer nur daran besorgt, dass es dir gut geht. Und da wird der Mensch auch so in den Mittelpunkt gestellt. Da gab es dann neulich eine Konferenz, wurde meine Frau dazu eingeladen, so eine Frauenkonferenz. Und die war dann, also sie ist nicht hingegangen, aber die war dann unter dem Titel »Das Leben genießen«. Und das ganze Programm ging auch nur über Leben genießen. Also das war von einer Ablegerin von Joyce Meyer, wurde das vorgestellt, dieses Programm. Und im Ganzen ging es nur um das Leben genießen. Feiern und toll sein und du bist so wertvoll und du bist so wichtig und Gott sorgt sich dafür, dass es dir so gut geht, war da alles mit drin. Dass der Mensch ein Sünder ist, kein bisschen. Du bist wertvoll. Stimmt ja auch, steht auch mal in der Bibel, aber es steht viel häufiger in der Bibel, du bist ein Sünder, du bist ein Loser, du bist ein Versager. Das stimmt nämlich auch. Und Gott hält uns manchmal den Spiegel vor. Wir brauchen manchmal das eine und manchmal das andere. Wenn wir aber hier ein falsches Gottesbild haben, nämlich einen Gott, der nur lieb und nett zu uns ist, dann werden wir schnell in Entmutigung kommen, weil wir plötzlich merken, dieser liebe und nette Gott, der kann auch strafen. Dieser liebe und nette Gott lässt uns auch mal auf die Nase fallen. Es gibt aber auch die anderen. Die haben eben nur den strengen Gott vor Augen. Der sozusagen als himmlischer Polizist nur aufpasst, dass du ja keinen falschen Schritt machst. Und die können auch vollkommen frustriert werden und fertig werden. Also ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, ich hatte mal einen Schüler an der Bibelschule, der hatte so eine Vorstellung von Gott, bei jedem Detail, wenn du nur ein kleines bisschen machst im Alltag falsch, dann ist gleich vorbei. Und der hat es sich richtig schwer gemacht. Der hat keine Entscheidung schließlich mehr treffen können. Also eine Sache ist mir in Erinnerung, da kam er dann auf mich zu und sagte, Michael, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich will ja nicht sündigen, ich brauche einen Computerdrucker. Da habe ich gedacht, ja, was ist das Problem? Wenn du einen Computerdrucker kaufst, geh hin und kauf den. Ja, aber ich weiß nicht genau, ob Gott das will oder nicht. Und wenn ich den jetzt kaufe und Gott will das nicht, dann sündige ich ja. Da habe ich mir gedacht, ja, brauchst du den denn? Ja, du musst doch deine Arbeiten ausdrucken, also dann kauf den doch. Dann sagt er, ja, okay, gut, vielleicht schon, aber welchen will Gott denn, dass ich kaufe? Soll ich den HP kaufen und welche Nummer denn davon? Und dann habe ich gesagt, ja, dann such doch mal, wo gibt es ein Angebot? Und er sagt, ja, ich habe schon ein Angebot gefunden, aber jetzt wusste ich nicht, ob vielleicht ich nur das Angebot kaufe, weil ich geizig bin. Also vielleicht sollte ich ja lieber das vom schon vollen Preis kaufen. Und da hat er so viel rumgemacht. Also wenn du solch eine Einstellung vor Gott hast, der nur mit dem langen Finger dasteht und wehe, du kaufst den falschen Computerdrucker, dann zack, ne, haut er dir gleich auf die Finger. Das ist auch ein falsches Gottesbild. Gott ist schon auf der einen Seite, er ist einer, mit dem man nicht rumspielen soll, aber er ist auch tatsächlich der liebende Vater, der dir nachgeht, der Geduld mit dir hat, der dich auch mal ein Stückchen laufen lässt bei Sachen, der dir auch eigene Entscheidungen überlässt. Und wenn du ein falsches Gottesbild hast, kann das ganz schnell dazu führen, dass du in Frustration und Entmutigung hineinkommst, weil sich Gott nicht so verhält, wie du das erwartest. Auch dafür gibt es ja Beispiele in der Bibel. Denk zum Beispiel an die Sturmstellung. Da ist ja so, Jesus ist auf dem Sturm, auf dem Boot und die Jünger werden plötzlich ganz unruhig. Warum? Weil sie plötzlich in Jesus nur noch den Menschen sehen. Hätten sie gemerkt, Jesus ist doch Gott, dann hätten sie sagen können, ach, das geht hier rauf und runter auf dem See Genezareth, das ist doch schön, das ist so wie im Vergnügungspark. Uns kann ja gar nichts passieren, Gott ist ja bei uns. Gott liegt im Boot und der kann gar nicht ertrinken. Also egal, was passiert, uns kann nichts passieren. Hätten sie auch sagen können. Aber die haben in diesem Moment ganz vergessen, dass Jesus Gott ist. Sie sahen da nur noch den Menschen. Das kann auch passieren. Und hinterher sie ihn aufwecken, fass mit an, hilf du uns. Und dann plötzlich merken wir, Jesus hat ein Wort und zack, der Sturm ist vorbei. Jetzt hätte man doch sagen können, warum haben die nicht früher gefragt? Die kämpfen da stundenlang oder wir wissen nicht genau wie lange herum und versuchen das Boot zu retten. Und erst im letzten Moment, wo nichts mehr anderes zu helfen scheint, dann denken sie sich, also wir können es ja mal probieren. Eigentlich ja kein so riesengroßer Glaube. Ich meine, immer noch gut, dass sie ihn gefragt haben, aber letztendlich, Gott hätte sie ja sowieso nicht umkommen lassen. Er brauchte die 12 Jünger ja noch. Also von daher, ihnen hätte da ja wenig passieren können. Also hier ein falsches Gottesbild kann mit dazu beitragen, dass Leute in Frustration und Entmutigung hineinfallen. Übrigens kann das auch noch, dass wenn Menschen Gefühl und Geist miteinander verwechseln. Manche Leute hören wollen gerne im Alltag das Reden Gottes hören. Und sie hören dann letztendlich nur auf ihre eigenen Gefühle. Es gibt solche, die treten dann als Propheten in Gemeinden auf und sagen, Gott hat mir gesagt. Und wenn du etwas genauer bohrst, dann hat nur ihr eigenes Gefühl ihnen was gesagt. Und dann müssen sie natürlich frustriert werden. Ich habe mehrere solcher Leute erlebt. Einen lieben Bruder in Süddeutschland, den ich kennengelernt habe, der hat mir gesagt, Gott hat ihm gesagt, er soll einen Fernsehsender aufbauen. Hat er alles Geld hineinvestiert, Gott hat ihm gesagt, er wird dann ein riesiges Publikum und so weiter. Und dann, nach kurzer Zeit, ist er pleite gegangen, weil sich das alles nicht so entwickelt hat. Und hier war die große Frustration. Ja, warum hat Gott das zugelassen? Ja, warum? Weil Gott ihm gar nicht den Auftrag gegeben hat. Das war sein Gefühl. Er hat mir dann auch erzählt. Ja, schon immer hat er davon geträumt, von Fernseharbeit und das wäre so toll. Und so schnell verwechseln Leute denn ihr Gefühl mit dem Reden Gottes. Und dann kommt irgendwann die Frustration und Entmutigung. Weil manchmal dann was Gott in den Mund gelegt wird, was Gott nie gesagt hat. Und dann gehen Sachen schief. Und ich erinnere mich an eine Frau, mit der habe ich gesprochen, die hat mir gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll mich von meinem Mann trennen. Dann habe ich ihr schon gesagt, das ist erstaunlich. Denn in der Bibel hat er gesagt, du sollst deinem Mann treu sein. Wieso widerspricht sich Gott denn hier? Sie wollte ja nicht drauf hören, sie hat sich scheiden lassen. Ich habe ja auch schon gesagt, pass auf, jetzt lässt du dich scheiden und es vergeht kurze Zeit, du wirst wieder heiraten. Und genau dasselbe hat sie getan. Hat sie gesagt, Gott hat mir einen neuen Mann gegeben. Und jetzt hat sie ihn geheiratet und sie ist mit ihm auch nicht glücklich. Ja, weil weder das eine noch das andere von Gott war. Also das heißt, persönliche Gefühle, innere Gefühle sind nicht immer Reden Gottes. Sondern auch da muss man unterscheiden, was ist mein Wunsch, was ist mein Gefühl. Und wenn ich zu stark auf das achte und das identifiziere, das ist das Reden Gottes, dann muss ich früher oder später entmutigt und frustriert sein. Weil ich merke, dann passiert ja gar nicht das, was ich mir wünsche, was ich mir ersehne, was ich mir innerlich vorgemacht habe. Manchmal redet Gott ganz deutlich, wie bei den Propheten des Alten und Neuen Testaments. Aber vielfach, dann bilden sich Leute nur etwas Frommes ein und meinen, es sei Reden Gottes. Und das ist es an der Stelle gar nicht. Nun, aber an dieser Stelle habe ich fast den Eindruck, dass meine Zeit wiederum rum ist. Ich hätte ja jetzt eine Armbanduhr mitnehmen können, habe ich wiederum nicht getan. Aber irgendjemand von euch sieht bestimmt die Uhr. Also ich kann sie... Bitte? Also, aber ich habe so im Gefühl, ne, ich hoffe, das Gefühl täuscht mich jetzt nicht, dass meine Zeit hier rum ist. Ich hoffe, dass ihr heute Abend einige Sachen mitnehmen konntet und dass ihr in eurem Leben das anwendet. Nicht nur, ach, das ist ja interessant, mal gehört zu haben. Sondern in eurem Leben anwendet, zu überprüfen, bringt euer geistliches Leben in Ordnung, wo ihr gemerkt habt, dass da ein Schwachpunkt ist. Denn wenn du das tust, dann bist du viel, viel besser vorbereitet gegen Phasen der Entmutigung und Frustration. Sei es mit dem rein körperlichen, wo du merkst, du überarbeitest dich. Sei es mit dem, dass du missgünstig bist, weil du nur schaust, was tut Gott dem anderen und warum mir? Warum muss ich so viel arbeiten und der andere nicht oder so? Sei es, weil die Sorgen dich niederdrücken dabei. Sei es dabei, weil du das Reden Gottes nicht unterscheidest von deinem eigenen Wünschen dafür. Sei es, weil du nicht unterscheidest, was Gott beschreibt von dem, wie dein Zustand in der Zukunft einmal sein wird und dem, wie du hier auf der Erde bist. Sei es, weil du immer nur auf deine Schuld schaust und nicht darauf, dass Gott dir vergeben will. Sei es, weil du dahin tendierst, anderen was vorzumachen. Heuchelei dafür. Oder sei es irgendeiner der anderen Punkte, die ich genannt habe. Also in meinen Unterlagen, da bin ich immer noch nicht am Ende, da habe ich dann insgesamt 25 verschiedene Punkte, die uns dazu führen können. Falls ihr also noch mal weiterlesen wollt, also falls ihr nicht schon genug herausgefordert seid durch das, was ich gesagt habe, kopiere ich euch das noch, dann könnt ihr das durchlesen mit den entsprechenden Bibelstellen dabei, auch immer zitiert. Ich habe euch ja so ein paar jetzt aus dem Kopf genannt, erinnert euch auch immer noch an Elia, ne, und seine Frustration, weil er da nicht so sehr auf Gott geschaut hat, sondern mehr auf seine eigene Kraft und dann auch gleich zu falschen Ergebnissen kommt. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Lasst euch auch von Gott korrigieren. Wenn Gott euch sagt, dass euer Leben was falsch ist, dann versucht nicht, das wegzuerklären und euch wieder als gut darzustellen, sondern sagt, ja, das ist so, helft du mir, ich will mich verändern. Und dann werdet ihr erstmal Gott erleben, wie er in eurem Leben geistlich tätig ist. Und ihr werdet geschützt sein vor Phasen geistlicher Frustration, Depression, Entmutigung. Ich möchte an dieser Stelle gerne mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen.